Hallo und herzlich willkommen zum Wiesenviertel-Podcast, heute mit Mitgliedern der Gruppe Leuchtstoff. Hallo Wolfhard Lieber.
Ja, hallo.
Hallo Peter Meder.
Ja, hallo.
Und zu euch gehört Ralf Friedrich, der heute nicht da sein kann.
Der Ralf ist heute leider verhindert, der ist krank.
Ihr stellt im Lokal des Wiesenviertel aus, präsentiert eure Videokunst. Was wird man am Mittwoch von euch sehen?
Ja, am Mittwoch zeigen wir in Großprojektion einen Querschnitt durch unser Schaffen. Und zwar sind das jetzt verschiedene Filme. Das Ganze zeigen wir unter dem Titel Veni, Vidi, Video. Darunter haben wir zusammengefasst die Werke ungefähr aus den 90er Jahren bis heute, unsere Videowerke. Und die sind auch zu unterschiedlichen Anlässen entstanden. So zum Beispiel Werke, die wir auf Festivals geschickt haben, die zum Teil auch dort Preise gewonnen haben. Und dann aber auch Werke, die wir in Form von Videoinstallationen präsentiert haben.
Sagt Peter Meder, Videokunst ist etwas, was man heutzutage immer noch, glaube ich, vorstellen muss. Zumindest, was man da genau macht. Was macht ihr denn genau?
Wir zeigen auf Videofestivals kleine Clips. Wir schicken die also ein, bewerben uns und dann laufen die da. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir einen Preis und gewinnen. Oder wir machen richtige Ausstellungen, also Videoinstallationen, Videoskulpturen, aber auch Videoprojektionen innerhalb einer Ausstellung.
Aber was sieht man denn auf diesen Videos? Also habt ihr da irgendwie einen Schwerpunkt?
Also ich glaube, einen Schwerpunkt über die Jahre hin gesehen haben wir nicht, dass wir also immer nur an einem Thema arbeiten, sondern ich glaube, das ist das Schöne an der Gruppenarbeit, dass sich das im Austausch dann ergibt und dass sich dann auch immer mit der Zeit über die Jahre neue Schwerpunkte bilden. So würde ich das benennen.
Ja, ich sehe das so ähnlich. Also erstmal kommen die Anregungen immer von drei Leuten. Der eine sagt, lass uns mal in der Richtung arbeiten, lass uns mal in der Richtung arbeiten.
Werden wir doch konkret. Ihr bekommt zum Beispiel die Anfrage, ihr wollt, wie jetzt gerade aktuell, in Hattingen ausstellen. Und dann kommt ja so ein Denkprozess und ihr überlegt, ja, was können wir denn da zeigen? Brauchen wir was Neues? Ihr habt ja schon sehr viel gemacht. Lass uns doch mal jetzt vielleicht doch mal was Neues produzieren. Und wie spricht ihr euch dann ab, was produziert wird?
Ja, also wir haben jetzt für Hattingen haben wir eine Sache neu produziert. Und zwar, das ist Feld 1. Das war eine Idee aus dem Sommer. Das war ein im Wind sich bewegendes Weizenfeld. Es ist einfach eine schöne Bewegung, sieht sehr fließend aus. Und wir haben die dann nur insofern verändert, wir haben das Ganze in den Geschwindigkeiten variiert. Das weht mal schneller, mal langsamer, dann so ganz behäbig, obwohl starker Wind ist. Dann hat man so einen Zeitlupeneffekt, haben einfach, ja, sagen wir mal, die Bewegung dieses Feldes jetzt ausgereizt. Was kann man mit dieser wogenden Bewegung so alles anstellen? Und dann haben wir uns noch Folgendes überlegt. Man spricht ja von dieser erweiterten Realität manchmal oder sowas. Das haben wir dann neu interpretiert und haben rechts und links neben dem Projektionsfeld Ventilatoren aufgestellt, die immer leicht den Betrachter anwehen, während er auch dieses im Wind sich wogende Feld betrachtet.
Unser Punkt ist bei Videoinstallationen und Videoarbeiten, das wirst du auch aus deiner eigenen Arbeit kennen, das dauert alles relativ lange und ist arbeitsaufwendig. Das heißt, wenn jemand auf uns zukommt mit einer neuen Ausstellung, dann kannst du gar nicht so schnell neue Arbeiten produzieren. Das heißt, man überlegt sich dann auch, was man für diese Ausstellung zusammenfasst. Wir hatten also jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit, das war im Februar 2022, eine Ausstellung von uns, die hieß Bildsprache. Da ging es eigentlich darum, dass man alles, was mit Kommunikation zu tun hatte, mit Sprechen, mit Menschen, die sprechen, dass man das in dieser Ausstellung, in den Arbeiten zusammengefasst hat. Also man versucht dann schon auf die Ausstellung da sich einzuschießen. Wenn das gemeinsame Ausstellungen sind mit anderen Künstlern, dann ist es ein bisschen einfacher, weil man weniger Arbeiten hat. Dann hat man vielleicht nur eine Arbeit und kann sich das besser aussuchen.
Ich war aber einen Schritt zurück. Also, Wolfhard, Peter und Ralf treffen sich hier in der Röhrchenstraße in Witten und sagen, oh, wir sollten vielleicht doch mal was Neues produzieren. Und wenn man zu dritt ist, wie einigt man sich auf ein Thema?
Ja, das ist meistens sehr fließend. Es kommt irgendwie eine Idee an. Nehmen wir mal an, auch bei dem Janus war das so, dass jetzt da lief. Die Grundidee war erstmal Janus, zwei Köpfe, die sich voneinander wegbewegen. Man kennt ja dieses Motiv, das ist irgend so ein römischer Gott. Jedenfalls, der in zwei Richtungen guckt und in zwei Richtungen sich wegbewegt. Dann kam der nächste dazu, ja, das könnte man ja auch mit Füßen machen. Und dann haben wir das auch so gemacht. Wolfhard kam dann mit den Füßen, die sich voneinander wegbewegen. Und der Ralf kam dann mit den Händen, die sich voneinander wegbewegen. Ja, und so ist das dann gewachsen und entstanden. Aber wiegen da oder so im Zusammensitzen und rum überlegen und boah, vielleicht auch mal blödeln und dann plötzlich, ach, ist doch vielleicht gar nicht schlecht die Idee, ne? Und dann probieren wir aus. Dann meistens hat man ja eine Idee, muss man erstmal ausprobieren, wie sieht das denn dann aus, ne? Und dann, was weiß ich, dann gehen wir auch raus, zum Beispiel Hände voneinander wegbewegen. Dann haben wir, was weiß ich, mit dem Smartphone mal eben an den Arm gehalten und mit dem Arm am Geländer runter. Wie sieht das aus, wenn ich das filme? Und wie sieht das aus, wenn ich das hinterher spiegele und das sich in zwei Richtungen bewegt? Ne? Aber das ist oft ein Prozess, der sich wirklich entwickelt. Ne?
Vielleicht ein Wort noch dazu. Also du kommst hier nie mit der Idee raus, mit der du reingegangen bist. Das schildert die Arbeitsweise vielleicht ganz gut. Ich glaube, das ist mir noch wichtig. Das gehört dazu, dass wir uns sehr lange kennen. Und man muss sich da auch, glaube ich, für respektieren, weil wenn jeder nur sein Ding durchziehen will, dann würde das wahrscheinlich nichts werden.
Ihr seid zu dritt. Seid ihr von Anfang an in dieser Teamstärke und tatsächlich auch in derselben Zusammensetzung?
Nein. Ich sag mal, die Urgruppe ja. Also wir haben zu dritt angefangen, aber es gab auch wechselnde Akteure, die auch mal teilgenommen haben. Also es waren zwei Frauen und noch ein Musiker. Und die dann in den Zeiten irgendwann wieder verschwunden sind.
Ihr habt nicht mit Video angefangen, ihr habt mit Fotos angefangen. Das heißt, der Raum, der jetzt hier so ein Atelier für Video ist und wo ihr arbeitet, war die Dunkelkammer?
Ja, wir haben wirklich mit der Dunkelkammerarbeit angefangen. So haben wir uns auch eigentlich kennengelernt. Das war eine Zeit, da habe ich in der Wittner Werkstatt noch, da gab es auch noch richtige Fotokurse in einer Dunkelkammer. Die war also dort auch noch eingebaut. Dort waren richtig diese Vergrößerungsgeräte, die Schalen und alles, was man braucht, um richtig in der Dunkelkammer Fotos zu bearbeiten. Richtig ganz klassisch noch wie vordigital. Ne? Wir haben uns eigentlich dadurch kennengelernt. Ich habe damals die Kurse gegeben und die beiden, Ralf und Wolfhard, waren bei mir im Kurs. Jetzt waren wir irgendwie, kamen wir aber ganz gut miteinander klar und haben dann auch mal gesagt, ja, wir müssen noch mal was präsentieren. Und dann sagte ich damals schon, ja, ich mache sowieso schon immer auch noch zusätzlich zu einem entwickelten und abgezogenen Bild arbeite ich mit Dias. Das heißt also, ich hatte schon zu der Zeit so einen Überblendprojektor, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Früher gingen ja die Dias einfach aus dem Apparat raus und dann wieder rein. Und ein Überblendprojektor, der lässt die sanft ineinander fließen. Das heißt also, von einem Bild ins nächste geht es schon wie in einem Film, in so einer Überblendung. Das hatte schon filmischen Charakter, solch eine Vorführung. Die beiden waren dann auch begeistert davon. Ja, und dann haben wir uns dann noch mehrere Projektoren angeschafft. Jetzt war das zu der Zeit auch so, da war das mit diesen, das nannten sich Dia-Audiovisionen, die waren da zu der Zeit ziemlich in. Das wurde sehr, sehr oft eingesetzt, auch auf Messen und auf anderen Präsentationen. Ja, das faszinierte uns auch. So sind wir dazu gekommen. Jetzt haben wir nur gesagt, jetzt wollen wir ja nicht so ein Messekram und keine Werbung für irgendwas machen, sondern unsere Ideen präsentieren. Und da haben wir mit diesen Sachen auch rumexperimentiert.
Und Ende der 80er, Anfang der 90er kam dann so Video auf. Da weiß ich, es kauften sich alle so Videokameras und drehten ihre Familie. Ihr habt nicht eure Familie gedreht, sondern welche Ideen habt ihr dann verwirklicht?
Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir haben, wenn ich Ihnen Gedanke von Peter weiterführen kann. Bei diesen Audiovisionen war unser Ansatz, nicht wie Peter sagte, jetzt über Norwegen eine schöne Audiovision machen, die durchaus ihre Berechtigung hat, sondern wir wollten was Künstlerisches machen. Und dadurch sind so Performance-Auftritte entstanden, also relativ groß auch. Und dann kam, wie du sagtest, Video auf und dann kam die Idee bei uns, na gut, wir könnten das Ganze auch dokumentieren. Mehr war es eigentlich anfangs nicht. Wir wollten unsere eigenen Auftritte dokumentieren. Und dann kam irgendwie der nächste Schritt, da erinnere ich mich auch noch heute dran, dass wir ins Schnittstudio gegangen sind. Das war hier an der Bochumer Ruhr-Uni. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war irrsinnig teuer. Man musste ein VHS-Band erstmal bespielen, damit man damit schneiden konnte. Und dann waren das riesige Schnittdinger, also Schnittrekorder. Und das hat alles tierisch lange gedauert. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Und wir haben unsere eigenen Auftritte darüber dokumentiert, bis wir dann da zu der Idee kamen, selber mit Video was Künstlerisches zu machen.
Viele Menschen sind nach der analogen Technik erschreckt nicht mehr zum Digitalen übergegangen. Woher habt ihr den Spaß gehabt, tatsächlich so viele Jahre euch immer wieder was Neues beizubringen? Also wo ist der Reiz für euch?
Ja, der Reiz ist eigentlich gewesen, dass das Produkt anfangs konnten wir natürlich nur schneiden. Da gab es ja, man konnte die Szenen aneinander rein. Dann gab es mal noch irgendwann mal solche Zwischenpulte, so eine Art Mischpulte. Da konnte man noch so den einen oder anderen Effekt ins Video mit hineinbringen. Aber ja, das wirkte irgendwie platt und billig, was man da machen konnte. Und das reizte uns dann nicht so, bis dann ja die Digitaltechnik aufkam. Und da konnte man auf einmal alles machen, ganz verrückte Dinge. Man konnte da drehen, spiegeln und was weiß ich, in kürzeste Schnipsel zerlegen. Man konnte rhythmisch schneiden. Das heißt, wir haben also nicht nur das Bild geschnitten, sondern den Ton gleich mit. Und dann hat das so eine richtige rhythmische Geräuschkulisse ergeben. Und dann hat uns das erstmal wieder unheimlich Spaß gemacht, damit zu experimentieren. War anfangs auch total mühsam, weil da gab ja noch keine digitalen Rekorder. Das heißt also, diese Digitalbearbeitung musste mit analogem Material erfolgen. Das heißt, man saß erst wieder Stunden und hat dieses Material erstmal digitalisiert. Und dann konnte man damit erstmal arbeiten.
Ist das auch eine Kunst, die vergänglich ist, in dem Sinne, dass das, was ihr früher mit einer Auflösung gemacht habt, die heute Briefmarkengröße hat?
Die ist vergänglich. Also gerade diese Anfangsvideo aus den frühen Zeiten, also wir haben die dann nochmal digitalisiert. Man kann die natürlich auch heute, das weißt du auch, aufbereiten, schärfen, mehr Farbe reinbringen. Aber du hast natürlich das Ausgangsmaterial und das kannst du nicht pimpen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, wir haben es gesichert, ja, aber man sieht den Videos natürlich an, aus welcher Zeit sie kommen. Aber ich finde, das ist auch das Schöne an den Sachen, dass man das sieht, ne? Also wir waren jetzt noch beim Festival hier, Videofestival im Bahnhof Langendreher. Die haben so ein Review gemacht. Das gibt's auch schon relativ lange, das Festival, bei dem wir auch mit dabei waren, mit Perpedis. Die haben jetzt all diese alten Sachen wieder hervorgekramt. Und mal, wie Peter schon sagte, in den 90ern haben sich natürlich alle Leute, die sich mit Video so ein bisschen auskannten und was gemacht haben, die haben natürlich viel geschnitten, viel probiert und viel ausprobiert. Und das ist ja mittlerweile, das Pendel ist da wieder zurückgesprungen. Heute sind auch wir wesentlich vorsichtiger mit diesen Effekten, weil die sich auch ein bisschen überlebt haben.
Was auch jetzt war auf dem Festival, das war ja ein Dirty 30 oder 30 Dirty, haben sie das genannt. Das war also Rückblick auf 30 Jahre Festival. Und natürlich waren wir froh, dass wir schon mal dabei waren, weil wir haben über die Jahre hinweg, waren wir öfters auf diesem Festival vertreten. Sogar noch das letzte Mal vor 2 Jahren oder so mit einer Videoinstallation, die wir da an einer Treppe angebracht hatten. Dann hatten die auch wirklich von uns einen Film rausgesucht, der wirklich noch aus den 90ern war. Aber gut, ich hatte natürlich vorher auch hier so ein bisschen bereinigt. Aber es fängt ja schon an bei den Seitenverhältnissen. Damals war ja noch das Seitenverhältnis beim Video 3:4 und noch nicht dieses 16:9. Sieht man ja schon mal von vornherein, dass das ein ganz anderes Seitenverhältnis ist. Und natürlich, dass das Ausgangsmaterial nicht diese Schärfe hat. Ne? Da kann man jetzt so viel nicht mehr dran machen. Man kann es aber so von den ganzen übrigen Fehlern bereinigen. So die,
das Körnige vielleicht.
Nicht nur das Körnige. Also gerade durch Videoschnitt früher entstanden auch oft irgendwelche Störstreifen und solche Dinge, die dann mal eben so einmal da durchliefen. Und
die man heute extra wieder einbaut.
Manche machen das heute wieder, aber ja, wenn man sie absichtlich einbaut, dann hat das ja auch wieder Sinn. Es gibt ja dann auch, sagen wir mal, Bildübergänge, die man extra haben will, wie einen gestörten Übergang. Dann macht das. Aber wenn das jetzt da nicht passt, wenn man sieht, das ist einfach eine Störung, ja, dann will ich sie weghaben. Ne?
Woran arbeitet ihr aktuell?
Wir haben in diesem Jahr wirklich viel mit Ausstellungen zu tun gehabt. Also, dass wir es kaum geschafft haben. Unsere aktuelle Arbeit war jetzt Feld was Peter schon beschrieben hat. Und eine Sache, das ist aber noch so ein unausgegorener Gedanke, da spielt so ein Saugroboter die Rolle mit, der dient sozusagen als fahrbarer Untersatz für eine Kamera. Da soll vielleicht auch hinterher auf den Saugroboter in der Präsentation soll ein kleiner Beamer draufkommen, der das dann wieder präsentiert im Raum. Das soll dann so eine fahrende Karussellinstallation werden, aber das ist noch sehr unausgegoren.
Also so ein Saugroboter, wie der heutzutage Katzen zu Hause transportiert.
Ja, zum Beispiel, das sind natürlich dann diese Jux-Filme, die man da sieht. Also das haben wir eigentlich nicht vor. Ne? Wir haben noch ein Werk, das ist jetzt im Moment auch noch ein bisschen stecken geblieben. Das haben wir nachgestellt, das hat der Ralf gespielt. Das waren so Interviews aus psychiatrischen Krankenhäusern oder sowas, so aus den 60ern mit psychisch kranken Leuten. Jetzt wollten wir die aber nicht verwenden. Das heißt, wir haben die nachgespielt in der Art, wie die das damals so gesagt haben. Also dieses, also versucht auch dieses Teilnahmslose so hinzukriegen. Aber das ist im Moment ein bisschen stecken geblieben, weil wir die Ausstellung auch wieder jetzt machen mussten. Aber wir sehen das nicht als Nachteil. Wir haben oft Sachen, die haben manchmal ein paar Jahre gedauert, bis sie dann verwendet wurden. Zum Beispiel jetzt in Schwelm präsentieren wir ein Werk, das heißt Broken. Das besteht aus Gesichtern von Kriegsversehrten aus dem Ersten Weltkrieg, die ganz schlimme Gesichtsverletzungen hatten, wo also Nasen fehlen und Kiefer fehlen und sonst was, Augen natürlich auch und halbe Köpfe und sonst was. Die sind jetzt grafisch verfremdet und kommen dann in so einer Zoomfahrt immer auf den Betrachter zu. Das fanden wir interessant und hatten eigentlich erstmal jahrelang gar keine Verwendung. Ich glaube, das hatten wir schon 18 gemacht, ne? Ja, aber jetzt auf einmal durch den Ukraine-Krieg ist Krieg auf einmal wieder so aktuell. Jetzt ist die Zeit, um dieses Werk zu präsentieren.
Das stellt sich auch die Frage, gerade bei diesem Werk, das war auch eine Idee dahinter. Im Ersten Weltkrieg sind diese Leute ja nicht unbedingt versteckt worden. Aber heutzutage sieht man die gar nicht mehr. Die gibt es wahrscheinlich heute in den Kriegen genauso, aber man kriegt die ja gar nicht mehr zu Gesicht. Das ist die Idee, die dahinter steht.
Wo geht's mit Leuchtstoff denn weiter? Also ihr sucht nach Auftrittsmöglichkeiten, wo eure Kunst gezeigt wird, aber was habt ihr so für Pläne für die nächsten Jahre?
Unser Spannungsfeld ist natürlich auch immer dabei, dass diese Techniken, auch viele Techniken, sehr teuer sind und die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und das ist für uns als Gruppe schwierig. Also da muss man auch immer gucken, wir arbeiten eigentlich so, wir nehmen Geld ein, klar. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber man nimmt was ein und legt das halt zurück und investiert es dann halt wieder irgendwo in Technik, die man halt verwenden kann.
Ja, wenn sich natürlich eine technische Neuerung ergibt, probieren wir auch erstmal gerne aus. Aber man muss da ja auch vorsichtig sein. Anfangs, wir hatten auch mal mit Drohnen experimentiert, aber ach ja, dann wurde man ja erschlagen mit Drohnenaufnahmen. Jeder Fredel machte irgendwo eine Drohnenaufnahme. Und dann nutzt sich sowas erstmal ab auch. Ne? Im Moment faszinieren uns auch diese 360-Grad-Aufnahmen. Aber man muss da auch manchmal erstmal abwarten. Da haben wir jetzt natürlich auch keine Erfahrung. Da müssen wir erstmal sehen, was kann man denn überhaupt mit dieser Technik machen? Die ist ja erstmal nur interessant. Und was man dann sieht, ja, das will man ja erstmal nicht machen. Also, was weiß ich, irgendjemand beim Skifahren und durch irgendwas durch. Das sind ja immer solche Action-Sachen, die dir dann da zeigen. Wie kann man das denn mal anders einsetzen? Aber das ergibt sich ja, glaube ich, erstmal.
Ich glaube, das ist auch mein Punkt, was Peter auch schon sagte. Also wenn man diese Technik hat und sie einsetzt wie 99% der anderen Leute, dann ist es nichts. Sondern man muss gucken, wie kann man es interessant gestalten und wo kommt der Mehrwert bei raus. Und das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung. Die Technik ist nicht so herausfordernd.
Und wo holt ihr euch Anregungen her?
Also bei mir ist das ganz unterschiedlich. Also meistens sind das irgendwie so ruhige Momente beim Autofahren oder sonst irgendwie was, wenn einem so ein Gedanke durch den Kopf geht. Und dann ist wirklich der Arbeitsprozess der, dass man hier mit dem Gedanken reingeht und kannst auch Pech haben, dass die anderen sagen, finden wir doof, dann bleibt mein Gedanke bei mir. Dann kommt er nicht weiter. Es kann aber auch sein, dass sie ihn gut finden und den weiterverarbeiten. Also das ist eigentlich so unsere Arbeitsweise.
Wenn ich so zurückdenke an unsere Arbeiten, viele Anregungen kamen eigentlich aus klassischer Kunst. Also jetzt sagen wir die Motive wie Janus oder Sisyphos, ich sage mal nur so einiges. Das sind ja schon mal ganz, ganz klassische Motive. Ich habe eins gemacht, Trepp Up heißt das. Die Anregung kam von dem Marcel Duchamp. Das ist ein französischer Künstler. Im 19. Jahrhundert hat er sehr bahnbrechende Werke gemacht. Und zwar unter anderem eine Person, die eine Treppe hinabschreitet. Und die ist in diesen ganzen Bewegungsphasen gemalt. Das heißt also, man sieht diese Person nicht nur einmal, sondern die einzelnen Bewegungsphasen überschneiden sich auf dieser Treppe bis unten hin. Und dann haben wir das versucht, per Video nachzuahmen. Das heißt also, es geht eine Person die Treppe runter und dann gibt es auch diese Überschneidungen und diese Loslösungen und nochmal extra, dann nochmal die Hand extra und nochmal die Füße extra. Also auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen von der Darstellung wie die Futuristen, ne, die italienischen Futuristen das gemacht haben. Also ich denke manchmal, eher holen wir unsere Anregungen bei klassischer Kunst.
Ich glaube auch, natürlich sind wir auch schon im ZKM gewesen, in Karlsruhe oder so, oder einzelne Leute von uns. Die Gefahr besteht natürlich immer, wenn du so eine Videokunst siehst, dann findest du die vielleicht gut und dann kopierst du nur. Und vielleicht ist es besser, sich da ein bisschen zu distanzieren und nicht ganz so dicht dran zu bleiben.
Wer euch am Mittwoch im Lokal des Wiesenviertelvereins verpasst, wo kriegt ihr dann weitere Informationen und kann sich informieren, was ihr macht?
Auf unserer Homepage.
Die eine einfache Internetadresse hat?
www.leuchtstoff-net.de. Also leuchtstoff-net.de.
Und seid ihr auf YouTube oder irgendwo Instagram, wo jetzt heutzutage irgendwie alle sind? Oder geht dieser Trend an euch vorbei?
Wir haben Videos auf YouTube, wir haben Videos auf Vimeo. Und die sind ja zum Großteil bei uns in der Webseite eingebunden. Das heißt also, wir wären ja sonst gar nicht mit dem Platz für die Website ausgekommen, wenn wir die Videos nicht woanders untergebracht hätten.
Also wer auf eure Homepage schaut, bekommt die ganze Vielfalt eurer Kunst mit. Peter Meder, Wolfhard Lieber, vielen Dank, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt.
Ja, wir danken uns auch für das Interesse an unserer Arbeit.
Auch nochmal vielen Dank von mir.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt auch Marek Schirmer. Dieser Podcast wurde gefördert vom Programm Kreative Quartiere Ruhr des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Umgesetzt wird das Programm von der ETCHE, dem European Center for Creative Economy. Machen Sie es gut und viel Spaß mit weiteren Podcast-Episoden des Wiesenviertelvereins.